SRF 3.
Terrorangriffe im Herzen eines Polizeistaats. Eine Gruppe von Attentätern hat an strategischen Orten der iranischen Hauptstadt Teheran Angriffe ausgeführt. Gestoppt wurden sie erst nach Stunden. Ein neuer Mann für das FBI. US-Präsident Trump gibt den Namen für den neuen Chef der US-Bundespolizei auf Twitter bekannt. Christopher Ray heißt der Mann. Und Krise bei den Klassenbesten. Warum gerade die Fluggesellschaften aus Hongkong und Singapur nach vielen goldenen Jahren nun plötzlich auch wirtschaftliche Probleme haben. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Das Parlamentsgebäude und eine wichtige Gedenkstätte in der iranischen Hauptstadt Teheran waren heute Schauplatz des jüngsten Terrorangriffes, der wahrscheinlich auf das Konto der Terroristenmiliz IS geht. 12 Menschen sollen bei dem Angriff umgekommen sein. Auslandredaktorin Veronika Meyer fasst die Ereignisse zusammen.
Während Jahren war der Iran verschont geblieben von größeren Anschlägen. Bis heute. Als gleich 2 Attacken die Islamische Republik erschütterten. 2 Attacken auf 2 symbolträchtige Orte. Das Parlament mitten in der Hauptstadt Teheran und einige Kilometer weiter südlich auf die Grabstätte von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, ein Wallfahrtsort im schiitischen Iran. Mindestens ein halbes Dutzend Angreifer sollen es gewesen sein, die sich am Vormittag Zugang zum schwer bewachten Parlament verschaffen konnten und kurz darauf auch zum Khomeini-Mausoleum. Sie waren schwer bewaffnet, mit Sturmgewehren und Sprengstoff. Mehrere von ihnen sollen als Frauen verkleidet gewesen sein. Es war ganz offensichtlich eine koordinierte Aktion. Stundenlang seien aus dem Parlament Schüsse zu hören gewesen, berichten Augenzeugen. Mittlerweile aber sollen die Attacken beendet sein, die Angreifer tot oder verhaftet. Immer wieder hatte es in letzter Zeit Drohungen gegeben gegen den Iran, unter anderem auch vom Islamischen Staat IS. Jetzt ließ die sunnitische Terrormiliz verlauten, einige ihrer Kämpfer hätten die Anschläge verübt. Anschläge, die sich just in einer Zeit der Spannungen und politischer Zerwürfnisse ereigneten, die auch den Iran betreffen. Gerade erst hat das sunnitische Saudi-Arabien zusammen mit anderen arabischen Ländern eine Isolation Katars durchgesetzt, das wiederum gute Beziehungen zur schiitischen Regionalmacht Iran pflegt.
Soweit Veronika Meyer aus unserer Auslandredaktion. Auch Mitglied der SRF-Auslandredaktion ist Irene Meyer. Sie kennen Iran sehr gut, auch von zahlreichen eigenen Reisen. Irene Meyer, wir sprechen hier ja über ein Land, das seine Bürger eng überwacht, das einen stark ausgebauten Polizei- und Sicherheitsapparat hat. Das Parlament und das Khomeini-Mausoleum sind scharf bewacht und dennoch gelang es den Attentätern, sich Zugang zu beiden Einrichtungen zu verschaffen. Wie ist das zu erklären?
Es ist noch zu wenig über den genauen Ablauf der Attentate bekannt, um das im Detail zu erklären. Aber es ist so, wie Sie sagen, das Khomeini-Mausoleum, das ist ein riesiger Komplex, der ist scharf bewacht. Und ich kenne das Parlament, auch da sind die Kontrollen sehr, sehr strikt. Man darf auch gar nichts mit ins Gebäude nehmen. Auf der anderen Seite, wenn es so ist, wie es heißt nun aus Teheran, dass es ein Überraschungsangriff von mehreren Tätern war, die auf die Wächter und Sicherheitsleute geschossen haben, die sich zudem noch als Frauen verkleidet haben. Also im Chador, dann sieht die Situation etwas anders aus. Eine weitere Frage stellt sich jetzt aber auch an den Geheimdienst. Bisher hat vor allem die scharfe Überwachung der Gesellschaft durch den Geheimdienst solche Anschläge nämlich verhindert.
Nun, welche Folgen haben denn diese Attentate auf die iranische Innenpolitik?
Innenpolitisch bedeutet das eine sehr schwere Erschütterung für das Land und für die Bevölkerung. Die iranische Gesellschaft erschüttert eine solche Terroranschläge tief und darauf muss die Regierung eine Antwort finden. Der moderate Reformer Rouhani wurde am 20. Mai für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Er erhielt ein starkes Mandat. Und die Hardliner wurden zurückgebunden. Und alle stellten sich jetzt darauf ein, dass Rouhani das Land weiter reformiert, entschlossen reformiert, die Wirtschaft, gesellschaftspolitisch, dass es mehr Freiheit, mehr Öffnung gibt. Und nun gerade in diesem Moment des Atemholens kommen diese Terroranschläge. Die Erschütterung darüber ist deshalb so groß, weil der Iran in dieser Krisenregion eigentlich das einzig sichere Land ist. Und es war quasi eine kollektive Gewissheit bisher, Iran ist sicher in dieser Krisenregion. Und die Iraner sagten einem immer, nur kein zweites Syrien, Sicherheit hat die oberste Priorität.
Sie haben es gerade angetönt, die Region ist eigentlich schon seit geraumer Zeit ein Pulverfass. Die jüngste diplomatische Krise zwischen Saudi-Arabien, anderen arabischen Staaten und dem Emirat Katar – ist nur das jüngste Beispiel. Inwiefern haben all diese Ereignisse in der Region einen Einfluss darauf gehabt, was nun in Iran passiert?
Die haben einen Einfluss. Der Iran ist militärisch engagiert im Irak und in Syrien im Kampf gegen den IS und sunnitische Dschihadisten. Das hat ihn natürlich verwundbar und zum Ziel gemacht von den Sunniten. Der IS hat immer wieder gedroht mit Anschlägen auf den schiitischen Iran. Und die jüngste Krise am Persischen Golf, Sie haben sie angesprochen, die passt genau ins Bild der weiteren Eskalation. Die sunnitischen Saudis mobilisieren gemeinsam mit dem amerikanischen Präsidenten Trump gegen den Iran. Sie fordern die Konfrontation geradezu. Und jetzt ist das Teheran-Regime natürlich herausgefordert. Wie wird es auf diese Anschläge reagieren? Wird es sich provozieren lassen oder deeskaliert es?
Kann es denn sein, dass das Regime in Teheran den IS unterschätzt hat?
Für die Region hat das Teheran-Regime die Gefahr des IS sicher nie unterschätzt. Es hat sie immer im Irak und in Syrien gesehen und sie auch bekämpft. Aber wenn man mit Regierungsvertretern in Teheran gesprochen hat, sagten die immer, für den Iran selber bestehe keine Gefahr. Die IS-Terroristen könnten nicht in das Land eindringen. Die Grenzen wären sicher. Man würde sie außerhalb des Landes bekämpfen.
Auslandredaktorin Irene Meyer, vielen Dank für diese Einschätzungen. In die Nachrichtenredaktion und zu Kevin Gahannes. Für die Nachfolge des entlassenen FBI-Chefs James Comey gibt es nun einen Kandidaten.
Er heißt Christopher Wray. Seinen Namen hat US-Präsident Trump auf Twitter bekannt gegeben. Er werde Wray als FBI-Chef vorschlagen und er verfüge über tadellose Referenzen. Unter Präsident George W. Bush war Christopher Wray mehrere Jahre im Justizministerium tätig. Er war einer der Hauptverantwortlichen für die Verbrechensbekämpfung und arbeitete eng mit dem FBI zusammen. Heute arbeitet er in einer Anwaltskanzlei in Washington, D.C. Christopher Wray soll auf James Comey folgen, den Trump vor einem Monat entlassen hatte. Der neue FBI-Chef muss noch vom Kongress bestätigt werden. Die EU-Kommission will bis 2019 590 Millionen Euro in den Europäischen Verteidigungsfonds stecken, unter anderem für Drohnen. Ab dem Jahr 2020 soll das gemeinsame Verteidigungsbudget auf jährlich 1 Milliarde Euro aufgestockt werden, so die EU-Kommission. Wer heute in der Schweiz eine Lehrstelle sucht, findet diese insbesondere in drei Branchen: Baugewerbe, Dienstleistungen und Verkauf. Laut einer Berechnung des Bundes sind dort 23.500 Lehrstellen frei. Insgesamt übertreffe das Angebot an offenen Lehrstellen die Nachfrage um 3.000 Stellen. Wer in Zukunft unberechtigt den Sicherheitsbereich eines Flughafens betritt oder eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand dorthin bringt, kann bestraft werden. Dies ist Teil des revidierten Luftfahrtgesetzes, auf das sich National- und Ständerat geeinigt haben. Die Maßnahmen sollen die Luftfahrt sicherer machen. Zudem können künftig Beamte des FedPol oder der Transportpolizei als Sicherheitspersonal in Flugzeugen eingesetzt werden. Der Geschäftsführer der NZZ-Mediengruppe, Veit Dengler, verlässt das Unternehmen, zu dem die Neue Zürcher Zeitung gehört. Der NZZ-Verwaltungsrat und Dengler seien sich über die Umsetzung der Unternehmensstrategie nicht einig geworden, heißt es in einer Mitteilung. Eine definitive Nachfolge ist noch nicht bestimmt. Dengler war seit 2013 Konzernchef. Die Gurzli-Bäckerei Wernli schließt ihre Fabrik im solothurnischen Trimbach. Ab 2021 werden die Biskuits neu im luzernischen Maltas gebacken, am Hauptsitz der Firma Hug, zu der Wernli seit 2008 gehört. So will Hug seine Produktion an einem Ort konzentrieren und nach eigenen Angaben die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Hug investiert dafür in Maltas 50 Millionen Franken. In der Fabrik in Trimbach arbeiten heute 136 Personen. Zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.906 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Und auch der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.0851 Franken gehandelt und der Dollar zu 96,41 Rappen. Das Wetter: In der Nacht ist es meist klar. Morgen ist es meist sonnig, trotz zeitweise Wolkenfeldern. Dies bei 24 Grad, im Rhonetal bei 26 Grad. Die morgendlichen Wolkenfelder im Mittel- und Südtessin verschwinden im Lauf des Tages.
Info 3 Abend.
Bis vor kurzem noch galten sie als Vorbild für alle Fluggesellschaften: Singapore Airlines und Cathay Pacific mit Sitz in Hongkong. Beide Gesellschaften fliegen täglich nach Zürich. Doch nun mussten beide Luftfahrtkonzerne starke Gewinneinbrüche vermelden und bauen als Folge hunderte Stellen ab. Was ist da passiert? Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Die Singapore Airlines sind weltweit eines der beliebtesten Luftfahrtunternehmen. Sie schneiden bezüglich Zustand ihrer Flotte und dem Service regelmäßig in den obersten Rängen ab. Und dies zahlte sich auch aus für das Unternehmen. Noch im 2016 erwirtschaftete es einen Gewinn von umgerechnet rund 500 Millionen Franken. Im letzten Jahr aber war es nur noch die Hälfte. Und im letzten Quartal 2016 schrieb das Luftfahrtunternehmen sogar rote Zahlen. Schlimmer noch traf es die Hongkonger Airline Cathay Pacific. Sie flog im letzten Jahr einen Verlust von rund 400 Millionen Franken ein. Dabei schienen beide Unternehmen vieles richtig zu machen. Die Zwergstaatengesellschaften setzten wegen ihres kleinen Heimmarktes, der wenig Wachstum versprach, auf eine Umsteiger- respektive Zubringerstrategie in Asien. Sie versuchten, China und den Fernen Osten über ihre jeweiligen Zentren zu verbinden. Und sie hatten es auf Geschäftskunden abgesehen, welche die Finanzzentren Singapur und Hongkong häufig anflogen. Und zudem bauten sich die Singapore Airlines in der Region ein zweites Standbein mit lokalen Billigzubringern auf. Weil beide Konzerne schnell wuchsen, schauten sie dabei aber laut asiatischen Branchenexperten zu wenig auf die Kosten. Sowohl in den Golfstaaten wie auch in China wuchs in den letzten Jahren Konkurrenz heran, welche zu deutlich günstigeren Preisen flog. Und darüber hinaus ließen Finanzinstitute ihre Mitarbeitenden immer häufiger nur noch Economy statt Business-Klasse fliegen. Deshalb kündigten beide Unternehmen nun massive Sparprogramme an. Darunter zu leiden hat vor allem das Personal. Cathay hat bereits vor einem Monat die Streichung von 600 ihrer 25.000 Stellen angekündigt. Die Singapore Airlines-Verantwortlichen nennen noch keine konkreten Zahlen. Branchenkenner attestieren aber beiden Airlines, eigentlich eine gesunde finanzielle Basis zu haben. Sie sollten nach den schmerzhaften Maßnahmen wieder in die Gewinnzone zurückfinden.
Info 3, das ist alles Wichtige zum Tag, kurz und verständlich zusammengefasst. Für diese Sendung waren Yvonne Lambricker und Patrick Seiler verantwortlich. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.